Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippott. Ja, hallo, schön, dass Sie auch diese Woche wieder einschalten beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, vielleicht ein Podcast, den es in ein paar Jahren gar nicht mehr gibt. Denn es gibt keine rechtlichen Betreuer mehr. Das ist jetzt etwas ketzerisch gesagt, allerdings habe ich nicht umsonst die Folge Streik genannt. Es ist, glaube ich, an der Zeit, dass ja die Betreuer, die jetzt wirklich tätig sind, auch aufstehen und klar machen, welche Position sie im gesamten System haben. Das sind hehre Worte. Wie komme ich dazu? Das Thema Vergütungsreform. Ich möchte es kaum in die Worte nehmen, dieses Wort Reform. Also der Entwurf zur Reform der Vormünder- und Betreuervergütung, wie es so schön heißt, erhitzt wirklich alle Gemüter. Und im Gegensatz zur Inflationsausgleichspauschale, die natürlich sehr überschaubar ausfiel, sagen wir es mal so, ist es jetzt so, dass der Tropfen wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das heißt, wer sich für dieses Thema gar nicht interessiert, kann direkt wieder ausmachen. Für alle anderen gibt es eine Option, die ich hier aufzeigen will, wie man vielleicht ja unterstützen kann und helfen kann. Wir hatten das Thema der Vergütungsbetreuung im letzten Stammtisch. Normalerweise geht der immer von 16 bis 18 Uhr. Da mein Zeitmanagement wieder einmal überschaubar war und wir überzogen haben, kamen wir erst kurz vor 18 Uhr zu dem Thema. Wir haben dann tatsächlich noch eine Stunde über dieses Thema gesprochen, weil es wirklich alle belastet hat. Und alle, die dort waren, oder nein, nicht alle, das ist gelogen, fast alle hatten ein Defizit mit der neuen Reform zu verzeichnen. Das liegt aber daran, dass diese Personen, die es gemacht haben, meistens oder eigentlich immer in der Vergütungsstufe C aktuell sind. Das heißt, diese Vergütungsstufe C ist wirklich die Vergütungsstufe, die am meisten unter dieser ganzen Reform leidet. Davon gibt es eine ganze Menge von den Kollegen in der Stufe C, unter anderem auch ich als Rechtsanwalt werde so vergütet. Der Rückschritt jetzt dorthin, ich hatte es in der Folge 187 deutlich gemacht, was das bedeutet. Also wer das nochmal hören will, Folge 187, Vergütungsreform, Herausforderung durch die Reform des VBVG. Dort bin ich da einzeln darauf eingegangen, was das bedeutet. Was jetzt natürlich passiert, ist, dass die Personen aus der C, also aus der Vergütungsstufe C, wirklich reihenweise überlegen, diesen Job an den Nagel zu hängen, weil sie sich halt veräppelt, würde ich mal sagen, vorkommen mit der Reform. Im Prinzip zählen alle Berufsgruppen links und rechts wirtschaftlich vorbei, ohne teilweise auch dieses enorme Risiko, was Betreuungsvereine etwas abgepuffert, man sehe es mir nach, aber gerade Selbstständige dann in vollen Umfang tragen. Und viele überlegen wirklich, Angestelltenverhältnisse wieder zu suchen, um einfach auch ein vernünftiges Auskommen zu haben, was auch mit der Belastung und mit dem Arbeitsaufwand einhergeht. Also das hört man wirklich, weil natürlich kann man, wenn man das geschickt anstellt als Betreuer, relativ viel Geld einspielen. Ich möchte mal so bezeichnen. Allerdings sind auf der anderen Seite auch enorme Kosten, die auch immer weiter steigen. Und es ist einfach so, dass das nicht adäquat abgebildet ist. Nun haben einige Kollegen zusammengesessen am 8.10.24 in Worms. Und daraus ist eine E-Mail entstanden mit einem Aufruf zum Streik. Doch dazu später mehr. In dieser E-Mail, und das ist jetzt nicht abgesprochen mit den Initiatoren, ich hoffe, Sie sehen es mir nach, allerdings stand drunter, Sie wollen, dass so viel wie möglich erreicht werden, deswegen nehme ich einfach diese E-Mail jetzt zum Anlass und trage sie hier in Teilen vor und werde natürlich auch verlinken, beziehungsweise auch noch die E-Mail-Adresse ansagen, wo man sich mit den Initiatoren in Verbindung setzen kann. Diese Initiatoren eines Streikes haben noch einmal sehr gut zusammengefasst, was in den letzten Jahren in der Betreuungsreform oder in den Betreuungsvergütungen passiert ist. Und ich hätte es nicht besser machen können, deswegen ja, trage ich es einfach vor und hoffe, dass sich jeder, der das hört, sein eigenes Bild macht. Also, dort heißt es, wir, die Teilnehmer und Teilnehmer der Sitzung am 8.10.24, sind der Meinung, dass das übliche Beschwerdemanagement unseres Berufsverbandes nicht ausreicht, um diese Katastrophe zu verhindern. Diese Auffassung lässt sich anhand der bisherigen Reform von 2005 bis 2023 überzeugend belegen. Bis 2005 wurde der Aufwand, der zur Führung einer Betreuung erforderlich war, individuell erfasst und erstattet. Das galt auch für die Auslagen. Porto, Fahrtkosten, Telefonkosten konnten gesondert abgerechnet werden. Also Anmerkung von mir, das wäre ein Grund gewesen, diesen Job nicht zu machen, weil ich absolut kein Freund von dieser Einzelabrechnung bin. Das hätte mich wirklich damals abgehalten. Aber ich weiß, dass es doch den einen oder anderen gibt, der diese Auflistung gut fand. Gucken wir weiter. Mit der ersten Vergütungsreform 2005 wurden die Zeitpauschalen mit den Inklusivstundensätzen von 27, 33, 50 und 44 Euro eingeführt. Das war unbestritten der erste herbe Einschnitt, den die Kolleginnen und Kollegen seinerzeit hinnehmen mussten. Jetzt wird man sich denken, wieso, aber es war doch vereinheitlicht. Ja, denn während die Gehälter in vergleichbaren Berufen in den darauffolgenden 12 Jahren zwischen 15 und 20% stiegen, blieb die im Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz festgelegte Pauschalvergütung der beruflichen Betreuer seit Juli 2005 unverändert. Das ist unbestritten so. Am 27.07.2019 folgte der zweite Schlag. Die jahrelang angekündigte Erhöhung der Vergütung, mit der unser Gesetzgeber vorgab, eine qualitativ hochwertige Berufsbetreuung auch für die Zukunft zu sichern, entpuppte sich ebenfalls als Mogelpackung. Das Gesetz sah eine Erhöhung der Stundensätze um durchschnittlich 17% vor. Nicht nur die Tatsache, dass eine durchschnittliche Erhöhung als Maßstab genommen wurde, enttäuschte die zuvor gehegten Erwartungen der Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer. Es kam noch schlimmer. Mit diesem auch von unserem Berufsverband BDB, in dem Fall der BDB, gefeierten Misserfolg wurden die bis dahin geltenden Kombinationen von Stundensätzen und statistisch ermittelten Stundenzahlen aufgegeben. Ziel war es, die Vergütung von einem pauschalen und damit letztlich fiktiven Zeitaufwand für die Führung einer einzelnen Betreuung abzukoppeln. Genau, das ist wirklich dann passiert damals, dass man es nicht mehr so richtig vergleichen konnte. Es wurde halt sehr viel schwammiger. Das habe ich auch gemerkt, als das dann damals der Fall war. Also es gab immer noch Kollegen, beziehungsweise wenn man sich mit Kollegen unterhalten hat, gab es immer im Kopf noch diese Umrechnung, dass man gesagt hat, naja, ich habe ja nur 2 Stunden für die Person. Aber so richtig war das nicht mehr, sondern es hatte damit gar nichts mehr zu tun. Es geht weiter in dem Brief. Wer dieses Ergebnis als Erfolg feiert, ohne rot zu werden, meint es sicher nicht gut mit uns. Für eine lächerliche Erhöhung von maximal 17%, die in vielen Fällen nicht einmal die durch die stetige Teuerung gestiegenen Kosten für Büroauslagen und eigene Sozialabgaben ausgleicht, wurden wir mit diesem zweiten Reform zu einem 24-Stunden-Dienst an 7 Tagen in der Woche verdonnert. Aber das reicht den politischen Verantwortlichen, allen voran der Justizministerkonferenz, aus deren Etat wir bezahlt werden, immer noch nicht. Schlimmer geht immer, so auch in unserem Fall. Nachdem wir in all den Jahren alle Einschnitte in unserer Existenzgrundlage als Freiberufler nahezu klaglos hingenommen haben, wen kümmert da noch die Protestschreiben unseres Berufsverbandes, die gelegentlichen Postkartenaktionen, die Treffen mit den Bundes- und Landtagsabgeordneten, die den geringsten Einfluss auf die Entscheidungshoheit der Justizminister der Länder haben? Diese wagen es zu Recht, noch einen draufzusetzen, indem sie nun erneut scheibchenweise die Vergütung kürzen. Salamitaktik nennt man diese seit 2005 zu beobachtendes Vorgehen. Und nun wird folgender Vorschlag gemacht. Dem wollen wir nun mit unserem Aufruf zum Generalstreik angemessen begegnen. In unserer Sitzung am 8.10. haben wir besprochen und einstimmig beschlossen, ab dem 1.12.2024 für einen Zeitraum von 6 Monaten keine Verfahrenspflegschaften und Betreuungen mehr zu übernehmen. Genau. Das ist im Prinzip, also weshalb ich das vorgetragen habe, ist, es lässt sich wirklich erkennen, dass die Reformen, die gemacht wurden, das ganze System so weit unkonkretisierbar gemacht haben, dass eine wirtschaftliche Einschätzung wirklich immer schwieriger geworden ist. Mit der Prämisse, dann auch noch im Bereich der aus der Vergütung C, es jetzt auch sogar noch Einschnitte gibt, die eine, also keine Erhöhung, sondern eine Kürzung der Vergütungen nach sich ziehen. So, auch im Stammtisch haben wir einen Streik diskutiert, unabhängig davon, als diese E-Mail kam. Hatten wir es vorher auch schon als Idee im Stammtisch, dass wenn man sich natürlich organisiert, dass man das als Möglichkeit in Erwägung ziehen könnte, zu streiken. Vielleicht an der Stelle jetzt meine Gedanken dazu. Ich bin immer sehr gespalten, wenn es um Streiks geht. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie gestreikt. Also wer mich kennt und mich weiß, wie ich aussehe, auch nie einen Hungerstreik gehabt. Den würde ich wahrscheinlich auch nicht lange durchhalten. Die Frage ist, es würde ein Streik Sinn machen, wenn es flächendeckend wäre. Das Problem, was wir allerdings haben mit dem Streik, ist, dass wir erstens alle Kollegen denn aus einem Bereich dazu kriegen müssten, dass sie streiken, weil ansonsten würden die Löcher wahrscheinlich gestopft werden. Oder, und das ist meine zweite Vermutung, würde es einfach gewartet werden, bis wieder die 6 Monate rum sind und die Betreuungen, die dann angelaufen sind, würden dann versucht werden, weiterzugeben. Und da ich davon ausgehe, dass es dann auch einige Abgänge bei den Betreuten gab, also aus welchen Gründen auch immer, wären wieder Kapazitäten da und würden aufgefüllt werden. Also die Frage, beziehungsweise das, was ich mir stelle, ist, schaffen wir das mit den 6 Monaten bundesweit wirklich so zu organisieren, dass ein Streik Sinn macht? Und das bezweifle ich an der Stelle. Wenn es nicht wirklich so abgesprochen ist, welche Möglichkeiten hat man? Und da gucke ich vor allem auf die einzelnen Bundesländer. Man könnte als Möglichkeit sagen, wir bestreiken nur einige Bundesländer. Und da müssten dann ganze Landkreise mitmachen. Weil das Problem ist auch, dass natürlich aus den Nachbarlandkreisen immer noch Betreuer auch Kapazitäten haben, die dann in diesem Fall einschreiten würden. Man müsste sich auf die Kollegialität verlassen, dass niemand anders dann diese Betreuungen übernimmt. Das wird es nicht geben, da wir wirtschaftlich darauf angewiesen sind. Und es kann auch keinem Kollegen negativ ausgelegt werden, wenn er aus wirtschaftlichen Aspekten sagt, er nimmt diese Betreuung. So jedenfalls meine Ansicht. Wie er das moralisch, emotional mit sich ausmacht, das ist wieder was anderes. Wenn man nur die wirtschaftliche Komponente sieht, dann ja. Bei der emotionalen, da sehe ich natürlich auch Verpflichtungen, dass man da natürlich auch dann zurücktritt. Beziehungsweise es muss halt flächendeckend sein. Wenn das nicht passiert, dann wird dieser Streik nichts bringen. Weil, und das sehen wir auch heute, die Betreuungen, also wenn es keine Eilbetreuung ist, dann geht es auch so, dass dann, dass im Prinzip andere dann dafür einspringen werden. Was würde so passieren? Also wenn der Streik wirklich angesetzt werden würde, wäre es so, dass natürlich die Betreuungsbehörden erstmal die Notbetreuungen übernehmen müssten im Rahmen der Behördenbetreuung. Das ist sicherlich für 6 Monate eventuell sogar noch zu stemmen. Freuen die sich darüber? Auf keinen Fall. Aber würden die es wahrscheinlich machen müssen? Denke schon, im Zweifel über Amtshilfe, dass aus anderen Bereichen dann noch Leute dazugenommen werden, um diese Betreuung mit zu stemmen. Beziehungsweise würden in der Betreuungsbehörde vermutlich andere Dinge liegen bleiben. Also das sind alles so meine Gedanken, wenn man diesen Streik wirklich ernst meint. Bei Verfahrenspflegschaften, also als Verfahrenspfleger, sieht das schon ganz anders aus. Da ist es natürlich so, dass vermutlich denn meine Rechtsanwaltskollegen angefragt werden und in diesem Fall dann eingreifen würden. Und vermutlich, das ist jetzt meine kühne These, würden sogar die Vergütungen für die Kollegen erhöht werden, damit die dann in dieser Zwischenzeit einfach dafür zur Verfügung stehen. Es gibt jetzt, und das ist bei mir im Landkreis so, gibt es zwei, also meines Wissens, es kann sich jetzt schon geändert haben, gibt es zwei Verfahrenspfleger, mich und eine Kollegin. Mehr gibt es nicht, die einfach diese Verfahrenspflegschaften dann machen. Obwohl mehrfach gesucht wird, findet sich halt in diesem Landkreis niemand dazu. Ich weiß, dass im Nachbarlandkreis auch Verfahrenspfleger gesucht werden. Das heißt, wenn wir beide sagen würden, wir nehmen keine Verfahrenspflegschaften mehr, hätte das Amtsgericht schon für die Verfahrenspflegschaften vermutlich ein Problem. Die Dame macht keine Betreuung, sondern hat größtenteils, also die Kollegin, nur diese Verfahrenspflegschaften, soweit ich es jedenfalls weiß. Das heißt, wir haben, also wenn ich im Urlaub bin, dann wird sie meistens eingesetzt. Und wenn sie im Urlaub ist, dann gehe ich davon aus, dass ich auch dann meistens als Verfahrenspfleger eingesetzt werde. Ausnahmen links und rechts mal abgesehen, aber das ist im Kern, ist das so, für das Gros, vor allem im Bereich der Unterbringung. Und da weiß ich nicht, wie es in anderen Landkreisen ist, ob das denn so ähnlich funktioniert, dass man dann sagt, man hat nur zwei, drei, auf die man sich stützt. Und ich denke, dass das über einen Zeitraum von einem halben Jahr, und die Justiz ist da sehr, sehr ausdauernd, man beachte nur die elektronische Akte, die bis 22 eigentlich eingeführt sein soll und in diesem Jahr halt ihre Premiere feierte, jedenfalls bei uns im Amtsgericht und in einigen noch nicht mal so weit ist wie jetzt bei uns. Wenn man sich das betrachtet, ist das für ein halbes Jahr, ist das fürs Amtsgericht nichts. Sind die darüber froh? Nein, aber sie werden es irgendwie stemmen. Das heißt, nicht falsch verstehen, ich bin nicht gegen diesen Streik. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man da etwas tut und dass man das auch sauber versucht durchzuziehen. Aber es muss natürlich klar sein, was es denn für die Kollegen, die streiken, erstens bedeutet und zweitens auch, welche Konsequenzen es danach vor allem auch hat, das darf man auch nicht vergessen. Inwieweit da Betreuungsbehörden nachtragend sind oder nicht. Und man muss natürlich gucken, dass es finanzielle Einbußen denn auch gibt, die natürlich aufgrund der Kriegskassen quasi der Verbände wahrscheinlich nicht ausgeglichen werden können und wahrscheinlich auch nicht sollen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, viel drum geredet. Die Frage ist, ich bin auf jeden Fall dafür, wir brauchen nur eine kritische Masse, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Was ich in den Raum stelle, ist das der richtige Weg? Ja, ist es der richtige Weg mit dem Streik? Man sieht natürlich in anderen Berufen, dass es funktioniert. Jeder wird sich an die Bahnstreiks erinnern, wenn die Bahn auf jeden Fall dann erstmal ausfällt, dann ist das Geschrei groß und man versucht, irgendwie andere Lösungen zu finden. Fahrgemeinschaften, Homeoffice, was auch immer. Und das Ganze funktioniert auch eine Zeit lang. Irgendwann wird es anstrengend und nervig und manchmal entwickeln sich sogar andere Strategien, die dann hinterher auch genutzt werden. Siehe Corona, was das Homeoffice angeht. Und das ist so ein Punkt, da müssen wir einfach schauen, was hat es für Auswirkungen, welche Konsequenzen. Zusammengefasst. Ich, also wie gesagt, wer sich daran beteiligen will, und ich sage explizit, ich würde auch mitmachen bei diesem Streik, wenn es sinnvoll organisiert ist, also das heißt, wenn es eine kritische Masse gibt und es auch spürbar etwas bringt. Wenn ein Zug nicht fährt, ja, wenn ein Zug nicht fährt, stehen 250 Leute auf dem Bahnsteig. So, was ist es, wenn alle Betreuer nicht Betreuungen übernehmen? Es gibt immer noch die Streikbrecher im Sinne der Betreuungsbehörde und es gibt andere Möglichkeiten. Aufgrund der Kürze der Zeit ist das natürlich dann schwierig wahrscheinlich zu organisieren für die Behörden. Da weiß ich nicht, ob man sich nicht mehr kaputt macht. Also das gebe ich nur zu bedenken. Wer jetzt allerdings sagt, ich bin dabei, ja, und sagt, ich möchte auf jeden Fall mehr von der Aktion wissen, ich gebe hier nochmal die E-Mail-Adresse weiter. Das ist nämlich vergütungskürzung.nein.danke@gmail.com. vergütungskürzung.nein.danke@gmail.com. Da kriegt man dann Informationen, einfach kurz hinschreiben. Vergütungskürzung mit UE jeweils und Kürzung auch mit UE. vergütungskürzung.nein.danke@gmail.com. Also da ist das mit dem geplanten Streik alles drin. Es gibt auch ein Doodle. Da haben sich schon viele eingetragen, viele Kollegen, erstaunlich viele, fand ich. Aber es müssen natürlich noch mehr werden. Beziehungsweise geht es mir um die Koordination. Aber ich wiederhole mich an der Stelle nur. So, jetzt habe ich gemeckert. Ja, und jetzt versuche ich noch etwas konstruktiv zu werden. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, also natürlich darf man sich das nicht gefallen lassen. Das ist so ein Reflex, dass man sagt, ich kriege jetzt weniger Geld oder das ist doof, das was alles gelaufen ist, ich spiele nicht mehr mit. Das ist aber aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz, sondern man muss einfach sagen, okay, wir lösen das jetzt konstruktiv. Ja? Man muss einfach die Augen dafür öffnen, auch für die Zukunft. Ein Kollege im Stammtisch, der hat es schön umschrieben, wo er meinte, ist denn überhaupt der selbstständige Betreuer noch gewünscht? Ja, diese Frage muss man sich stellen und die muss man sich auch einfach ehrlich stellen. Und da muss man sagen, wollt ihr denn überhaupt noch selbstständige Betreuer haben, die das machen? Oder wollt ihr alle kaputt machen und das Ganze denn anders organisieren? Aber dann muss man das einfach auch an der Stelle versuchen zu kommunizieren, weil das, was gemacht wird, also und es dann auch als große Reform in dem Moment zu verkaufen und sagen, es geht uns allen besser, ist einfach gelogen. So. Und Politik ist, was Lügen angeht, ja sowieso ein schwieriges, also die haben ein schwieriges Verhältnis zueinander, die Lüge und Politik. Da muss man immer gucken. Aber ich glaube nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich da hingesetzt haben und diesen Entwurf gemacht haben, dass sie schaden wollten. Das glaube ich einfach nicht. Aber es gibt vielleicht eine Intention, die dahinter steht, die sich aus dem Entwurf nicht so ganz entnehmen lässt. Und das wäre schön, wenn man diesen Plan noch herausarbeitet. Jetzt zu hoffen, man kommt im Prinzip mit dieser Reform, man gleicht halt B Richtung C an. C muss ein bisschen was abgeben. Und man macht die Augen zu und guckt, dass das Ganze denn irgendwie funktioniert. Ich glaube, das funktioniert diesmal nicht. Klar, es geht um Geld. Und man hätte, wenn man den Kollegen aus der Vergütungsstufe C einfach auch einen Angleich gegeben hätte, also dann, wenn man jetzt einfach einen Schluck mehr gegeben hätte in die Richtung, hätte man auch diesen großen Aufschrei verhindern können. Jetzt ist natürlich die Frage, wo guckt man? Ja, 5% oder 2%, was immer, was ich auch noch mitgeben will und was sehr oft als Argument gebracht wird, ist, oder das Argument, was ich in letzter Zeit höre, ist, dass zum Beispiel ein Alltagsbegleiter, ein Alltagshelfer, ein Assistent teilweise in einigen Regionen abgerechnet wird beim Landkreis oder bei anderen Trägern mit 60 bis 69 Euro die Stunde. Und wenn wir jetzt bei den alten Werten bleiben, die wir hatten, damals mit den 2-3,5 Stunden, dann sind das natürlich Stundensätze, da kommen wir so nicht ran. Das ist auf jeden Fall nicht, bei Weitem nicht erreichbar. Und das wäre dann vielleicht als Ansatz zu gucken, dass man aus der Richtung guckt. Wenn man aus der Richtung guckt, dann sind wir da ganz weit weg. Und wir begnügen uns halt mit so kleinen Häppchen. Dabei wollen wir eigentlich einen großen Schluck. Und die Diskussion muss man einfach vielleicht nochmal komplett aufmachen, um zu sagen, okay, also wir wollen jetzt nicht 5% mehr, wir haben 2% weniger und wollen eigentlich 5% mehr, sondern es soll halt einen großen Schluck geben, dass man da einmal richtig Geld dann auch in die Hand nimmt, um das System denn so auch zu fördern und das natürlich auch attraktiv zu machen. Weil, und da bin ich wirklich der Meinung, und das sage ich ganz ehrlich, dass in der Reform, die es bisher gab, also in der letzten Reform, wo versucht wurde, einfach die Qualität der Betreuung anzuheben, dass das aus meiner Sicht gelingt, dass man eine Vereinheitlichung hat, dass man gewisse Standards hat bei allen Kollegen. Jedenfalls, wenn ich einem Kollegen gegenüberstehe, sollte der zumindest in den Bereichen Recht oder Sozialrecht, der sollte dasselbe gehört haben wie ich. Das war vorher nie der Fall. Also es war schön, wenn er es hatte, aber es war einfach denkbar, dass er einfach von der Vorbildung gar nicht das hatte, was ich habe oder was auch ein Kollege hat oder Kollegin. Und das ist auf jeden Fall jetzt angeglichen worden. Das ist gut. Genau. Und jetzt hätte man einfach einmal Geld in die Hand nehmen müssen. Ich weiß, das ist natürlich, wenn es aus dem Haushalt kommt, schwierig. Und dann einfach sagen, so, zack, wir machen es einmal richtig. Und dann ist auch erstmal wieder ein Moment Ruhe. Und macht dann auch irgendwie eine Angleichung denn an irgendwelche Tarifverträge oder irgendwas, wo es automatisch funktioniert und nicht immer diese Einzelverhandlungen. Und wir bauen eine Reform drumherum und am Ende ist es dann nur weniger als der Durchschnitt der Beamten, ja sowieso, aber dann weniger als der Durchschnitt der Bevölkerung, was es an Zuwachs gibt. Genau, also konstruktiv, wir müssen, jetzt bin ich schon wieder abgekommen, das tut mir leid, was mir aber wichtig ist, ist zu sagen, wir müssen jetzt ran und gerade über die beiden Verbände, die wir haben, und da sind sehr, sehr viele Personen wirklich auch organisiert, da muss der Druck aufgebaut werden. Es ist ein politischer Druck, der da aufgebaut werden muss. Ja, und natürlich sind die Kassen leer. Also es geht in allen Bereichen so, dass die Kassen leer sind. Und da muss man halt einfach schauen, wie man das Ganze denn anders oder finanziert oder dass es halt eine Möglichkeit gibt, dass die Summen halt einfach angepasst werden. Und wenn man ehrlich ist, ist für das, was wir tun, die rechtliche Betreuung relativ günstig. Also wenn ich die ganzen Tätigkeiten im Rahmen einer Tätigkeit abrechnen würde als Rechtsanwalt, die dann teilweise da anfallen, bin ich bei deutlich mehr Geld. Und deswegen die Haftung, die teilweise dahinter steht, ist nicht unbedingt weniger. Also im Kern muss der Druck politisch erzeugt werden mit dem Streik als Option. Wenn es gut gemacht ist, ist das auf jeden Fall auch eine Variante. Und das finde ich wichtig, wir sollten die Medien mitnehmen. Ich bin sehr viel auf Instagram unterwegs, da gibt es viele Kollegen, die sich jetzt auch in Videos äußern. Das ist super, dass einfach auch die Betreuung unter die Betreuung und die Betreuer, dass die ein Gesicht bekommen. Weil das ist auch noch so ein Problem. Der Betreuer, es ist sehr, sehr plastisch. Das heißt, man kann sich darunter nicht groß was vorstellen. Man kennt ihn nur aus den Medien im negativen Bereich, aber nicht. Er hat einfach keine positive Besetzung und in dem Fall auch keine große Lobby, jedenfalls nicht in der großen Öffentlichkeit. Im Einzelfall dann schon, weil wenn da wirklich geholfen wird und weil ist es jetzt so, in der letzten Zeit kriege ich meistens Betreuungen dann auch aus der Vollmacht heraus, weil es den Leuten zu schwierig wird, dann die rechtlichen Angelegenheiten dann zu lösen. Ja, na klar, aber dafür sind wir da. Aber dafür sind wir auch Profis und dafür möchten wir dann natürlich auch entsprechend vergütet werden. Genau, also politischer Druck, das ist aus meiner Sicht das, was gemacht werden muss. Und nicht klein beigeben an der Stelle und einfach gucken, dass man das Ganze irgendwie noch vor der Bundestagswahl irgendwie so weit hinbekommt, dass da auch am Ende was rauskommt. Und dass man auch noch was beschlossen bekommt und nicht, dass man es in die nächste Legislatur zieht und dann dauert es wieder ewig und kurz bevor es denn sein muss, kommt irgendwas, womit wir alle nicht leben können und dann wird gesagt, aber das machen wir dann nochmal neu, wenn wir dann mehr Zeit haben. Das ist doch meistens denn so im politischen Geschäft, dass man denn daran so weit rumdoktert und sagt, aber wir schieben das jetzt einfach nochmal weiter. Wir evaluieren es nochmal. Das ist so der Klassiker. Wir gucken da nochmal drüber und beim nächsten Mal gibt es auf jeden Fall mehr. Das sollten wir uns diesmal wirklich nicht gefallen lassen als Betreuer. So, jetzt habe ich mich aber so ein bisschen ausgekotzt. Das ist jedenfalls mein Standpunkt dazu. Nochmal etwas breiter als beim letzten Mal. Wie gesagt, Folge 187, einfach nochmal reinhören. Und nächstes Mal geht es wieder mit Content, also mit richtigem Content weiter. Und ich beruhige mich jetzt, werde Feierabend machen und wünsche eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.